Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir die Woche die Frage gestellt, sind Menschen mit Erbarmen eigentlich erbärmlich? Es ist doch erstaunlich, wie ähnlich sich Worte sein können und eigentlich was ganz anderes meinen. Besser zu erbarmen passt eher Barmherzigkeit. In kleineren oder größeren Abständen habe ich hier schon über die ersten vier Seligpreisungen gepredigt. Leider sind nicht alle auf Video erhältlich, weil das schon teilweise Jahre zurückliegt. Deshalb in aller Kürze nochmal eine Zusammenfassung, damit jeder, der sich nicht mehr daran erinnern kann oder nicht mehr darauf zugreifen kann, weiß, worum es geht. Die erste Seligpreisung, die spricht von den geistlich Armen und meint damit Menschen, die Gott die erste Priorität in ihrem Leben einräumen. Die zweite Seligpreisung spricht von den Trauernden und meint damit die Menschen, die von ihrem gottlosen Weg zu Gott hin umkehren. Die dritte Seligpreisung spricht von den Sanftmütigen und meint damit Menschen, die sich entschieden haben, ihr Leben konsequent mit Gott zu gestalten. All diese Menschen, die sehnen sich nach göttlicher Gerechtigkeit in ihrem Leben. Und davon spricht die vierte Seligpreisung, von den Hungernden und Dürstenden nach der Gerechtigkeit Gottes. Und auch mit dieser vierten Seligpreisung schließt sich so ein gedanklicher Kreis. Es ist quasi die erste Strophe der Seligpreisung. Bisher ging es also um die Menschen, die sich nach der Gerechtigkeit Gottes ausgestreckt haben, die geistlich Armen, die Trauernden und die Sanftmütigen. Und ab jetzt, sozusagen ab der zweiten Strophe, ab der fünften Seligpreisung, geht es um die Menschen, die diese Gerechtigkeit Gottes in ihrem Leben schon erlangt haben und darin auch leben. In den ersten vier wurden die Verlorenen, die Suchenden und die Belasteten eingeladen und jetzt die Menschen, die bereits den Willen Gottes tun. Und diese Spannung, dass einerseits Menschen angesprochen werden, die auf dem Weg zu Jesus hin sind und auf der anderen Seite, die schon mit ihm gehen, diese Spannung, die löst sich tatsächlich in Jesus selbst auf. Jesus spricht immer alle Menschen an. Er ist nicht nur für die, die mit ihm gehen oder nur die auf ihm hinzugehen, spricht er an, sondern tatsächlich alle Menschen. Jesus kommt ja aus der jüdischen Kultur und aus jüdischer Sicht gibt es auch immer solche Gegenüberstellungen. Da ist der barmherzige Mensch und der steht dem unbarmherzigen Richter gegenüber. Dann ist da der Reine, der Fromme und der steht dem Sünder gegenüber. Und dann ist der Friedenstifter auf der anderen Seite und auf der anderen Seite der Gewalthaber. Und die Verheißung, die Jesus in den Seligpreisungen hier uns mitgibt, die stehen auch im aaronitischen Segen. Im 4. Mose 6, Vers 24 folgende hören wir ja fast jedes Mal am Ende eines Gottesdienstes. Am Anfang schenkt Gott uns seine Barmherzigkeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Dann wird die Gnade Gottes sichtbar in der Sündenvergebung. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und schlussendlich der Friede Gottes, der befähigt uns, Friedenstifter zu sein. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Jesus ist also kein Revolutionär in jedem Sinne, sondern er bezieht sich tatsächlich ganz oft auf das Alte Testament und ganz oft auch auf die jüdische Tradition. Und da möchte ich jetzt mal die fünfte Seligpreisung lesen. Die steht in Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie selbst werden bei Gott Erbarmen finden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie selbst werden bei Gott Erbarmen finden. Jesus greift damit direkt auf eine Tradition im babylonischen Talmud zurück. Und dort heißt es nämlich, wer sich seiner Mitmenschen erbarmt, über den erbarmt man sich vom Himmel. Jesus bezieht sich direkt darauf. Okay, Barmherzigkeit, das ist für uns jetzt ja kein ganz neuer Begriff. Dieses Jahr 2021 steht über, oder dieses Thema steht über dieses Jahr. Wir haben auch schon einige Male darüber eine Predigt gehört, auch die letzten 4 Wochen bei unserer Serie Bibel und Beten stand Barmherzigkeit im Mittelpunkt. Und wir haben uns darüber intensiv ausgetauscht und darüber nachgedacht. Und ich möchte noch mal ein paar Ergänzungen dazu geben, wie Barmherzigkeit genau in diesem Kontext hier gemeint ist. Barmherzigkeit heißt, ein Herz für die Armen zu haben. Oder etwas neutestamentlicher ausgedrückt, dem notleidenden Menschen mit liebevoller Hilfe zu begegnen. Und damit sind wir genau in der Zielrichtung des höchsten Gebots, von dem Jesus spricht. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das entspricht auch den 10 Geboten, wo es zuerst um unsere Beziehung als Mensch zu Gott geht und danach um unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und genauso hat Jesus auch die Seligpreisung aufgebaut. Zuerst geht es um unsere Beziehung zu Gott und danach um die Beziehung zu den Mitmenschen. Und wenn wir Gottes Gabe der wiederhergestellten Beziehung zu ihm angenommen haben, dann sollen wir auch unsere Aufgaben mit unseren Nächsten gerecht werden. Und genau das ist auch ein Punkt, den Jesus bei den Schriftgelehrten und Pharisäern bemängelt. Er bemängelt ja nicht, dass die etwas Falsches lehren oder dass die Bibel falsch auslegen, sondern dass sie nicht das tun von dem, was sie sagen. Matthäus 23, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den 10. Teil, lasst aber die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Also wer mal in der Zusammenfassung lesen möchte, wie schlecht die Pharisäer und Schriftgelehrten abschneiden bei Jesus, dem empfehle ich das gesamte Kapitel 23 bei Matthäus. Vielleicht spricht das auch mal auf eine oder andere Situation an, die wir selber kennen. Ich habe mich da zumindest auch mal ertappt. Und Jakobus, ein Bruder von Jesus, schreibt später in einem Brief an die Gemeinde, das Gericht wird erbarmungslos mit dem Verfahren, der kein Erbarmen gezeigt hat. Jakobus 2, Vers 13. Das macht nochmal deutlich, was für einen Stellenwert die Barmherzigkeit in den Augen Gottes hat. Legen wir nochmal die Lupe auf unseren Bibeltext. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie selbst werden bei Gott Erbarmen finden. Ein bisschen Grammatik. Dieses barmherzig, glückselig sind die Barmherzigen, das ist ein substantiviertes Adjektiv in diesem Fall. Und hier geht es nicht darum, dass wir bei der Wortbedeutung, dass wir ein barmherziges Herz haben oder dass wir barmherzige Gedanken oder eine barmherzige Gesinnung haben, sondern es geht tatsächlich um die Tat, um die barmherzige Tat. Dieses Wort bedeutet Barmherzigkeit, indem wir anderen gegenüber Mitgefühl und Verständnis zeigen, dass wir bereit sind, einem anderen Schuld zu vergeben und Not zu lindern. Dieses Wort bleibt nicht bei der Erkenntnis stehen, dass es dem anderen schlecht geht und dass er Hilfe benötigt, sondern es geht über in die helfende Tat. Beides gehört zusammen. Es geht also um das richtige Handeln von den Menschen, die Jesus nachfolgen. Und Gott wird im Gegenzug genau dasselbe Handeln gegenüber uns dann erwidern. Das Substantiv dazu bedeutet Almosen geben. Das ist auch nicht nur ein Gedanke, sondern ist tatsächlich eine Tat. Wir müssen unser Portemonnaie zücken, wir müssen das Geld rausholen und dem anderen geben. Es ist eine Tat, nicht nur ein Gedanke. Das bedeutet, Jesus spricht hier von Barmherzigkeit in Aktion. In Matthäus 6 spricht Jesus nochmal explizit über das Almosen geben, aber das soll heute nicht das Thema sein. Und dieser Begriff, dieses substantivierte Adjektiv, das kommt so nur 2-mal im Neuen Testament vor. Die andere Stelle steht in Hebräer 2, Vers 17. Und da heißt es, daher musste er, also Jesus, in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Dieser Begriff, dieser Vers erklärt, was die Bibel unter diesem Begriff der Barmherzigkeit versteht. Über das Helfen einem anderen gegenüber hinaus, wo es darüber hinausgeht. Jesus tut etwas für andere, obwohl er es selbst nicht nötig gehabt hätte. Für sich selbst nicht nötig gehabt hätte. Jesus starb am Kreuz stellvertretend für alle anderen Menschen. Für die anderen Menschen, die sich entfernt von Gott hatten. Der Tod ist die Strafe Gottes dafür, dass ich in Sünde lebe. Sünde heißt Trennung von Gott. Aber Jesus war ohne Sünde und deshalb hätte Jesus diese Strafe nicht verdient gehabt. Er als einziger Mensch, der jemals gelebt hat und leben wird, hat diese Strafe trotzdem getragen. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes. Jesus nimmt die Strafe Gottes aller Menschen auf sich. Dieser stellvertretende Tod von Jesus ist das barmherzige Handeln Gottes an uns. Und diese göttliche Tat hat die tödliche Wirkung der Sünde aufgehoben. Oder mal auf ganz modern gesagt, die göttliche Impfung hat 100% Wirksamkeit. Und der zweite Teil, denn sie selbst werden von Gott bei Gott Erbarmen finden. Eigentlich steht da nur so ein Passiv, denn sie selbst werden Erbarmen finden. Das ist so ein göttliches Passiv, Passivum Divinum für die Grammatiker unter euch. Der Name Gottes war den Juden so heilig, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben, sondern sie haben ihn immer umschrieben. Aber die Juden wussten damals ganz genau, okay, bei dieser Redewendung ist genau Gott gemeint. Und genau das meint Jesus hier auch. Er meint nicht nur, dass die Menschen dann irgendwie auch Erbarmen finden, sondern dass tatsächlich Gott derjenige ist, der uns gegenüber barmherzig ist. Und das ist auch eine interessante Parallele zum Vater Unser. Dort heißt es nämlich, also diese Ergänzung von dem, was wir tun und was Gott tut, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Wie sieht das denn aus mit so einer stellvertretenden Tat, etwas zu tun, was man nicht verdient hätte? Ich habe vor einiger Zeit mal einen Film geschaut. Also ich habe mehrere Filme mir angeschaut, aber ich will jetzt auf einen ganz speziellen eingehen. Und der heißt Vertical Limit. Das geht um Bergsteiger. Und gleich in der ersten Szene sieht man, wie ein Vater mit seinen erwachsenen Kindern im Berg unterwegs ist. Und wie die Dramaturgie es will, stürzen sie. Aber es passiert erstmal noch nichts, denn sie sind in einer Seilschaft verbunden. Sie hängen dann also irgendwo befestigt am Berg an einem Seil, alle hintereinander, alle zu dritt, hunderte von Meter über den festen Boden. Sie versuchen sich jetzt hin und her zu schwingen, um wieder an den Felsen zu kommen, um sich zu retten. Aber sie merken, bei jeder Bewegung, die sie tun, reißt die Verankerung ein Stück aus dem Felsen raus. Also was macht der Vater? Der Vater nimmt sein Messer, schneidet sich ab vom Seil, fällt quasi in den Tod und rettet damit das Leben seiner Kinder. Das ist auch der Ehrenkodex von Bergsteigern. Wenn man tatsächlich in so einer Situation ist, dann nimmt der ganz unten am Seil ist, den Tod auf sich, damit alle anderen leben können. Und das war für mich so ein Beispiel für das, was Jesus getan hat. Wir hängen da irgendwo an einem Seil und die Sünde, die wird uns irgendwann in den sicheren Tod bringen. Aber Jesus, der hat diesen sicheren Tod für uns getragen. Jesus hat uns das Leben geschenkt. Wer ist barmherzig? Die Bibel beschreibt, dass Gott barmherzig ist. Und dieser Vers hier bei Jesus ist der einzige Vers in der gesamten Bibel, wo die Menschen das Attribut bekommen, dass sie barmherzig sind. Dass Gott barmherzig ist, wissen wir zum Beispiel Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Die Menschen werden ab und zu mal von Gott daran erinnert, barmherzig zu sein oder Barmherzigkeit zu üben. Aber wenn sie daran erinnert werden, bedeutet das ja für mich, dass sie es eigentlich gar nicht sind. Früher wurde ich von meinen Eltern aufgefordert, Matthias, räum doch bitte mal dein Zimmer auf. Und jeder von euch, der nicht in der Situation dabei war, weiß, dass mein Zimmer wahrscheinlich nicht aufgeräumt war. Also wenn ich an etwas erinnert werde, etwas zu tun, bedeutet das, dass ich das vorher nicht getan habe. Wenn Gott uns also daran erinnert, barmherzig zu sein, bedeutet das, dass die Barmherzigkeit nicht zu unserem Wesenszug des Menschen dazugehört. Aber genau darum gilt uns ja der Ruf Gottes. Wir sind nämlich die Kinder, seine Kinder. Und wenn Gott barmherzig ist, aber uns das so natürlich fehlt, wie sollen dann die Menschen um uns herum Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist? Wie sollen die Menschen dann um uns herum wissen, dass Gott barmherzig ist? Lasst uns deshalb die Erinnerung, barmherzig zu sein, immer wieder ernst nehmen und dass die Barmherzigkeit auch zu einem Wesenszug unseres Lebens sein kann. Denn wenn wir barmherzig sind, dann ist Gott uns gegenüber auch barmherzig. Und das ist dann der zweite Teil dieser Seligpreisung. Wir werden nämlich dann, wenn wir barmherzig sind, werden wir Erbarmen finden. Manche Übersetzungen schreiben auch, dass man dann Barmherzigkeit erlangt, aber das klingt für mich ein bisschen zu technisch. Also wenn ich etwas lerne oder etwas anstrenge und hinter ein Ergebnis habe, dann habe ich das erlangt. Da habe ich irgendwie einen Abschluss erlangt. Aber wenn ich meinen Schlüssel verlegt habe, dann kann ich noch so viel arbeiten. Den Schlüssel werde ich nicht wieder erlangen. Den muss ich suchen und vielleicht wiederfinden. Und deshalb denke ich, dass hier die bessere Übersetzung ist, dass wir Erbarmen finden werden. Es ist ja kein Automatismus, wir können ja nicht Gott darauf festlegen oder von ihm fordern, dass er doch bitteschön barmherzig jetzt gegenüber sein soll. Und Barmherzigkeit und Erbarmen, das sind zwei Worte. Barmherzigkeit ist das, was ich einem anderen antue, und Erbarmen ist das, was ein anderer mir antut. Also sozusagen das Aktive und das Passive. Barmherzigkeit erlangen und geben, finden und geben. Und dieser zweite Teil hat die Voraussetzung, dass wir den ersten Teil tun. Und dazu gibt es über das, was wir tun und was Gott tut, gibt es ein interessantes Gleichnis von Jesus. Das möchte ich mal vorlesen. Das steht in Matthäus 18, Vers 23 und folgende. Matthäus 18, ab Vers 23. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Ich habe das mal nachgerechnet. Das sind ungefähr 200.000 Jahresgehälter. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich nieder und bat auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Das sind ungefähr 3 Monatsgehälter. Er packte ihn an die Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann nieder vor ihm und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du doch für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben können, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Die größte Tat der Barmherzigkeit ist, dass Gott unsere Sünden vergibt. Die Trennung, die wir Menschen zu Gott aufgebaut haben, die hebt er wieder auf. Wir kommen in den Genuss von Gottes barmherziger Tat. Jesus schränkt hier nichts ein in der Seligpreisung. Er sagt nicht, worauf sich jetzt seine Barmherzigkeit bezieht, sondern die gesamte Barmherzigkeit, die wir uns vorstellen können, die lässt er in dieser Situation offen. Er möchte uns tatsächlich beschenken, reich beschenken. Und deshalb gilt Gottes Barmherzigkeit auch in jeder Situation für uns. Natürlich ist die wichtigste und die tiefste Situation, dass Gottes Erbarmen über unsere Sünde, wenn er uns vergibt. Aber Gott steht uns auch in Krankheiten oder in Notsituationen bei und auch dort dürfen wir erfahren, was es bedeutet, wenn er seine Barmherzigkeit über uns ausschüttet. Gottes Barmherzigkeit ist Fürsorge, die nichts fehlen lässt. Und Gott ist auch derjenige, der zuerst uns seine Barmherzigkeit entgegenbringt. Unsere Barmherzigkeit den anderen Menschen gegenüber ist ja nur eine Antwort, eine Reaktion auf das, was wir selbst erlebt haben. Und wir sollen dieses Handeln Gottes ja auch widerspiegeln. Unsere gelebte Barmherzigkeit soll ein Spiegel für Gottes Barmherzigkeit zu den Menschen sein. Gott fordert nichts von uns, was er uns nicht schon zuvor geschenkt hätte. Aber er möchte auch, dass wir sein Geschenk nicht verschleudern. Und irgendwann kommt dann mal der Zeitpunkt, so wie in diesem biblischen Beispiel, da wird Gott mal von uns Rechenschaft einfordern, wie wir mit seinem Geschenk umgegangen sind. Da soll uns jetzt keine Angst machen, aber das ist tatsächlich, dass die Gerechtigkeit Gottes auch ein wesentlicher Charakterzug ist. An zwei Stellen sagt Jesus, dass Barmherzigkeit bei Gott einen höheren Stellenwert hat als Opfer. Und das zu einem Zeitpunkt, als das Opfer allgegenwärtig war. Das Opfer als das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Das zeigt den Stellenwert von Barmherzigkeit. Und auch in der Gemeinde denke ich, dass wir manchmal so den Fokus verlieren können auf das, was wirklich wichtig ist. Wir können über theologische Themen diskutieren, wir können dabei aber den wahren Gottesdienst verpassen. Es ist dann auch letztendlich gar nicht so entscheidend, ob ich an die Prädestination, die doppelte Prädestination oder den freien Willen glaube, ob ich Gesetz und Gnade im richtigen Verhältnis sehe, wie lang die Haare bei Männern sein dürfen, ob Frauen Schmuck tragen dürfen, alles Themen, die in der Bibel irgendwie vorkommen und über die man sich wirklich lange austauschen kann. Aber wenn unsere Worte und unsere Taten nicht übereinstimmen und wenn hinterher keine Barmherzigkeit bei rumkommt, dann sind wir nicht besser als die Schriftgelehrten und Pharisäer der damaligen Zeit. Und dann würde Jesus auch über uns, genauso wie in Matthäus 23, über uns richten. Ich weiß, Jesus fordert uns mit diesen Worten heraus. Egal, wie die Menschen mich behandeln, ich soll trotzdem barmherzig sein, weil Gott ja auch gegenüber mir barmherzig ist. Und das gilt sogar dann, wenn wir möglicherweise Nachteil in Kauf nehmen müssen. Ich denke da nur an den barmherzigen Samariter. Stellt euch mal vor, der Samariter hat da seinem Feind geholfen, kommt dann irgendwie zurück in sein Zuhause und da wird er ganz schräg angekoppt, wie er auf den Gedanken kommen würde, überhaupt da seinem Feind zu helfen. Und auch die gelebte Barmherzigkeit von Jesus, das war jetzt kein Zuckerschlecken. Jesus ist daran gestorben. Er wurde gekreuzigt und unvorstellbar gequält. Barmherzigkeit bedeutet nicht, dass das Leben immer ganz toll und leicht ist. Barmherzigkeit kann auch mal schwierig sein. Wie auch bei den anderen Seligpreisungen gilt natürlich der Blick nicht nur auf das Hier und Jetzt, sondern der geht auch ganz weit in die Zukunft, wenn die Welt zu Ende geht, wenn Gott Gericht hält und wenn dann wir in seinen Augen Erbarmen finden. Und die Frage, die ich heute an mich stelle, ist: Wie sehr bin ich bereit, dieser Forderung gerecht zu werden? Bin ich bereit, barmherzig zu sein, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist, so wie es in der Jahreslosung steht? Was hat für mich mehr Aussagekraft und Gewicht? Das, was die anderen Menschen über mich denken, oder die Verheißung Gottes für mein Leben? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir so viel lernen dürfen. Und ich danke dir, dass du nicht nur geredet, sondern auch gehandelt hast. Danke, dass du der barmherzigste Mensch gewesen bist, der jemals auf dieser Erde war. Danke, dass wir aus dem, was du getan hast, sehen können und lernen können, wie du Barmherzigkeit verstehst. Ja, du bist die Barmherzigkeit bis zum bitteren Ende gegangen. Du hast sogar dein Leben dafür aufs Spiel gesetzt, damit wir leben dürfen. Ja, das erwartest du jetzt nicht von uns. Wir können die Welt nicht retten. Aber du erwartest von uns auch, dass wir so barmherzig sind, wie auch du barmherzig bist. Dass wir nicht nur darüber nachdenken, sondern dass wir auch etwas tun. Jesus, und darum bitte ich dich, dass wir dass diese guten Gedanken nicht in unserem Kopf stecken bleiben, sondern dass sie in unser Herz hineingehen und von dort aus auch in unsere Hände und Füße. Und so bitte ich dich, dass du uns dabei hilfst und dass dieser Bibelvers, der über das ganze Jahr steht, dass das tatsächlich dazu führt, dass wir verändert werden und dass wir auch als Gemeinde neue Schritte gehen können. Danke dafür. Danke dafür, dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sein dürfen. Amen.